Ja, guten Morgen. Ich spreche auch noch mal ein kurzes Gebet. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Gott, ich möchte danken für die Bilder, die wir gesehen haben. Ich möchte danken für die Schönheit deiner Natur. Und ich möchte bitten, dass du die Texte und die Gedanken gebrauchst, um uns herauszufordern. Amen. Ja, heute und in 2 Wochen soll es in der Predigt um das Thema Nachhaltigkeit und um den Umgang mit unserer Welt gehen. Ein Thema, das uns in den letzten Jahren sehr häufig begegnet, uns von verschiedenen Organisationen und auch von verschiedenen Initiativen vor Augen gehalten wird, auch hier in Meitschwaben. In den letzten Wochen und Monate war es besonders durch die 16-jährige Schwedin, der Name ist ein bisschen schwierig auszusprechen, Greta Thunberg, ich kann es nicht genau, müssen wir vielleicht den Mats fragen, unseren Schweden hier. Viele von euch werden die Diskussion um Fridays for Future und auch um ihre emotionale Rede beim UN-Klimagipfel in New York Ende September mitverfolgt haben. Und wahrscheinlich denken manche von euch, oh, endlich kommt das Thema auch hier in Gemeinde an. Ja? Ihr habt dieses Thema schon länger auf dem Herzen und ihr habt den Eindruck, wir alle müssten uns da viel mehr in die Diskussion einklinken und uns für nachhaltigeres Leben einsetzen. Andere wiederum denken, oh nee, bitte nicht, jetzt nicht auch noch hier. Ich kann es nicht mehr hören, ich habe genug davon, ständig irgendwelche Sendungen, irgendwelche Artikel. Ich bin es leid, mich mit Weltrettungspropaganda zu beschäftigen. Um mir reinreden zu lassen, wie ich mein Leben zu führen habe. Oder aber du sitzt gleichgültig hier, das Thema lässt sich einfach kalt. Was momentan ganz andere Themen, die irgendwie drücken. Wie auch immer. Du sitzt heute Morgen hier als jemand, der glaubt oder sich zumindest mit Glauben beschäftigt. Und von daher steht die Frage im Raum, gibt es bei diesem Themenkomplex eine Verbindung zu unserem Glauben? Ist es ein Thema, das uns als Glaubende beschäftigen soll? Und um diese Frage soll es unter anderem in der Predigt heute und auch in 2 Wochen dann gehen. Keine Angst, ich werde euch nicht mit Statistiken bombardieren, mit Klimatabellen, Forschungsergebnissen, Plastikzahlen oder sonst irgendwas in die Richtung. Ich werde euch auch keine 1000 Tipps geben, wie ihr nachhaltig leben könnt. Das findet ihr alles im Internet und in Zeitungen, in Magazinen. Und selbst wenn ihr überhaupt nicht gerne lest und Papier verachtet, weil, ja, wie auch immer, es gibt auch bei YouTube und bei Netflix Millionen von Dokumentationen. Nein, was ich mit euch machen möchte, ich will mit euch einen Blick darauf werfen, welche Perspektiven der christliche Glauben zu Themen wie Nachhaltigkeit, Konsum und Umwelt bietet. Weil wir verstehen Glauben nicht als ein Thema in unserem Leben und dann gibt es irgendwie noch andere Themen wie Familie, Arbeit, Freizeit, Nachhaltigkeit und so weiter, sondern wir verstehen Glauben als etwas, das unser ganzes Leben umfasst. Und wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, dem wir alle am Herzen liegen, dann kann er nicht nur an meinem Sonntag und am Gottesdienst Interesse haben, sondern dann wird ihn unser ganzes Leben, unser Umfeld, unser Nächster und auch diese Welt interessieren. Und deshalb rede ich heute Morgen nicht nur über das Thema, weil es momentan präsent ist und weil es hip ist und weil irgendwie es in der Krise ist und jeder was dazu zu sagen hat, sondern weil es auch mit einer Aussage zu tun hat, die wir gerade besungen haben. Gott als Schöpfer. Ich habe mal wieder 3 Punkte. Wer schon länger kommt, kennt das ja. Eine biblische Sicht auf unsere Welt. Zweitens der Kampf um unser Herz. Und drittens Jesus und Ökologie. Lass uns anfangen mit einer biblischen Sicht auf unsere Welt. Und hier muss uns klar sein, dass die Bibel keine systematische Abhandlung zu unserem aktuellen Thema hat, sondern verschiedene Autoren in unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Kontexten Aussagen über unsere Welt treffen. Und diese Aussagen sind natürlich Antworten auf Fragen, die sich Leute damals gestellt haben. Das sind andere Fragen, als wir heute haben. Ja, es war nicht die Frage nach dem CO2-Abdruck oder nach Plastik in den Weltmeeren oder irgendwas in diese Richtung. Die hatten ganz andere Fragen und doch geben sie uns, glaube ich, eine sehr grundlegende Richtung. Und deswegen wagen wir mal einen kleinen Überflug und wir fangen mit diesem ersten Text an, den auch Johannes vorgelesen hat. Ein kleiner Ausschnitt aus der Schöpfungsgeschichte in Genesis 1. Erstes Kapitel der Bibel. Wahrscheinlich kennen das die meisten von uns, diese 7 Tage. Und ich will jetzt nicht in die Debatte Schöpfung und Evolution oder Wissenschaft und Glaube einsteigen, da können wir gerne mal anders diskutieren, sondern es geht darum, worauf der Autor mit diesem 6. Tag hinaus wollte. Er beschreibt ja zunächst, wie Gott die Tiere an Land schafft, ja in alter Luthersprache so schön, Getier, Vieh und Gewürm. Und dann lesen wir ab Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über sie. Bekannter Text. Wir sehen, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild schafft und dem Menschen einen Auftrag gibt. Nämlich die ganze Erde zu bevölkern und alles, was existiert, zu regieren. Und wenn man diesen Auftrag jetzt in diesem alten Lutherdeutsch liest, macht euch die Erde untertan und herrscht über sie, dann klingt das ziemlich negativ. Fast schon ausbeuterisch. Und seit den 60er Jahren wurde tatsächlich immer mal wieder argumentiert, dass der christliche Glaube und dieser Vers mit daran schuld sind, dass diese Welt ausgebeutet wird, weil eben dieser Vers und auch das Christentum sehr stark die westliche Kultur geprägt hat. Wenn man aber genauer hinschaut, dann wird man schnell merken, dass es in eine ganz andere Richtung geht. Der Autor betont die Verantwortung des Menschen, mit dieser Welt auf eine gute Art und Weise umzugehen. Und zwar, indem er sagt, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Er ist sozusagen Repräsentant Gottes. Und seine Aufgabe ist es nun, als dieses Ebenbild die Erde zu regieren. Als Repräsentant Gottes zu leben und im Sinne dieses größten Königs die Welt zu gestalten und zu entwickeln. Und das sehen wir dann auch im 2. Kapitel, wo gesagt wird, dass der Mensch in diesen Garten gesetzt ist, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Das heißt, das Regieren über die Schöpfung ist ein Kultivieren, ein Bewahren, ein Ordnen, ein Entwickeln von all dem, was besteht, sodass es aufblühen kann und dass das ganze Potenzial der Schöpfung zum Vorschein kommt. Und wir tun es auch mit vielen guten Erfindungen. Wir können bisher nicht aus nichts irgendwas schaffen, sondern wir nutzen diese Schöpfung und bringen sie durch Erfindungen auch zum Blühen. Aber es darf niemals ein Ausbeuten sein. Und das können wir auch noch an einem interessanten Detail in unserem Text erkennen. Wenn es um den Menschen geht, nur um den Menschen gehen würde, so als die Krone der Schöpfung, wie es oft auch gesagt wird, dass er mit dieser Welt auch machen kann, was er will, dann wird man erwarten, dass der Mensch in dieser Schöpfungsgeschichte einen Tag für sich selbst kriegt. Aber der Mensch teilt sich diesen 6. Tag mit allen anderen Lebewesen auf dem Land. Ganz spannendes Detail. Er ist ein Geschöpf neben den anderen. Und als Gott alle Tiere geschaffen hatte, bevor es den Menschen gab, sagt er, es war gut. Was er davor über die Fische, über die Vögel, über die Natur, über alles gesagt hat, es war gut. Das heißt, wir sehen hier, dass die ganze Schöpfung in Gottes Augen einen riesengroßen Wert hat. Sie ist wertvoll. Gott freut sich an der Natur und an den Tieren. Man könnte sagen, er feiert die Schöpfung, bevor der Mensch überhaupt da ist. Feiert die Schöpfung, bevor der Mensch überhaupt da ist. Und dann wird am 6. Tag der Mensch neben anderen Geschöpfen geschaffen. Und hört euch an, was Gott zu den Menschen sagt. Ist mir noch nie aufgefallen. Gott sagt, siehe da, ich habe euch gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume und Früchte, die Samen bringen, zu eurer Speise. Also die Erde wird euch versorgen. Und dann sagt er weiter, aber allen Tieren auf der Erde und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Was sagt Gott hier? Er sagt, ich habe diese Welt so geschaffen, dass sie euch versorgt, dass ihr gut davon leben könnt. Ich habe Raum für euch geschaffen. Aber, ich habe auch für die anderen Lebewesen Raum geschaffen. Ich habe die Erde auch so geschaffen, dass die anderen Lebewesen, die neben euch existieren, von ihr leben können. Das heißt, wenn ihr den Auftrag habt, alles zu regieren, nutzt und kultiviert die Ressourcen, ja, nutzt sie für euch, aber tut es auf eine Art und Weise, dass der Raum auch für die anderen Lebewesen gewahrt bleibt. Als Mensch sind wir ein Geschöpf neben vielen. Und ja, wir sind auch anders als die Tiere, wir sind eben Bild Gottes. Es gibt da einen qualitativen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Aber wir haben die Verantwortung dafür zu sorgen, dass der Lebensraum auch für die anderen Lebewesen gewahrt bleibt. Es ist nicht unsere Welt, wurde ja vorhin auch in diesem Song gesungen, es ist nicht unsere Welt, die wir selbstzentriert ausbeuten können, sondern es ist Gottes wertvolle Welt, in der auch andere Geschöpfe ihren Platz haben und ihren Platz brauchen. Soweit ein paar erste Gedanken aus Genesis 1. Gehen wir einen Schritt weiter und zoomen in das Buch der Psalmen. Die Psalmen sind ein Buch im Alten Testament, in dem viele Gedichte, Gebete und Lieder drin sind. Und ein Thema, das an mehreren Stellen eine Rolle spielt, ist die Schöpfung. Und zwar in dem Sinne, dass die ganze Schöpfung Gott verherrlicht. Zum Beispiel Psalm 148. Lobt den Herrn von der Erde aus, ihr großen Tiere im Meer und ihr Wassertiefen. Lobt ihn Schnee und Hagel, Feuer und Rauch. Lobt ihn ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und alle Zedern. Ihr Tiere der Wildnis und Vieh jeder Art, ihr Kriechtiere und alles, was Flügel hat. Lobt ihn ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Herrscher und alle Richter auf Erden. Junge Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen, lobt ihn. Der Autor des Psalms sagt, und das finden wir auch an vielen anderen Stellen in dem Psalm, die ganze Schöpfung und auch wir Menschen sollen Gott loben. Alles, was existiert, soll Gott verherrlichen. Und es klingt für uns heute erstmal etwas komisch, so nach übersentimentaler, naturliebender Poesie. Ja, jemand, der die Pflanzen anredet, das ist ja schon etwas seltsam. Ja, der so Feuer anspricht und Rauch anspricht, bisschen schräg. Aber was die biblischen Autoren hier meinen, ist, dass die ganze Schöpfung, jede Landschaft, jedes Lebewesen, jede Pflanze Gott als Schöpfer verherrlicht, einfach nur, weil sie ist, wie sie ist. Jede Landschaft, jedes Lebewesen, jede Pflanze, Gott als Schöpfer verherrlicht, einfach nur, weil sie ist, wie sie ist. Und vielleicht hilft ein Vergleich, um zu verstehen, was das bedeutet. Stellt euch Folgendes vor, ihr seid in einem richtig teuren Möbelladen, nicht Ikea oder Sigmüller, sondern noch so ein Möbelladen, wo echte Handarbeit passiert. Und in diesem Laden steht ein kleiner, wunderschöner Tisch. Unglaublich tolles Holz. Und an manchen Stellen sind da noch so dunklere Hölzer eingearbeitet, an anderen Stellen super filigrane Muster geschnitzt. Also ein absolutes Meisterstück. Super präzise und ästhetisch gearbeitet. Wirklich großartig. Wie lobt dieser Tisch den Tischler, der ihn gemacht hat? Nicht indem obendrauf eine Plakette ist, Tischler Müller ist der Größte. Auch nicht indem irgendwie eine Bluetooth-Box eingebaut ist, die die ganze Zeit ein Loblied auf den Tischler abspielt. Sondern wie lobt oder wie verherrlicht dieser Tisch den Tischler? Ganz einfach, indem er ist, wie er ist. Indem er ist, wie er ist. Wir sehen, hier waren Meisterhände am Werk. Jemand, der unglaublich präzise gearbeitet hat. Ein Meister seines Fachs, der Sinn für Ästhetik hat, der sein Handwerk versteht und unfassbar gut ist in dem, was er tut. Und wir bekommen eine sehr hohe Sicht von diesem Tischler, wenn wir diesen Tisch anschauen, einfach nur, weil er ist, wie er ist. Und das sagt die Bibel, genau das passiert in der Natur, in der Schöpfung. Einfach, weil jede Landschaft ist, wie sie ist. Weil jedes Lebewesen ist, wie es ist. Und weil jeder Baum und jede Blume sind, wie sie sind. Wird Gott als Schöpfer verherrlicht. Weil wir darin etwas sehen von seiner Größe, von seiner Macht, von seiner Kreativität, von seiner Schönheit, von seiner Güte. Alles verherrlicht Gott. Und dann sagt der Psalmschreiber, und jetzt auch ihr, ihr Jungen und Alten, Herrscher, Könige, alle Völker, lobt Gott. Das heißt, wir werden aufgefordert in diese Symphonie des Lobes, die wir um uns herum schon haben, mit einzusteigen. Ist im Büro oder in der Wohnung manchmal ein bisschen schwierig oder schwer zu verstehen. Aber wenn ihr in den Bergen seid oder vor einem Wasserfall steht oder jetzt auch draußen den goldenen Herbst bewundert, dann spürt man etwas davon, von diesem Lob, von dieser Schönheit, von dieser Güte. Und wir sollen in dieses Lob mit einsteigen. Das heißt, die Psalmen weisen uns darauf hin, dass die gesamte Schöpfung, alles was existiert, gemeinsam eine Gemeinschaft bildet, eine Gemeinschaft der Anbetung. Eine Gemeinschaft, die auf den Schöpfer schaut und sieht, wie herrlich er ist. Eine Gemeinschaft, die zusammen Gott lobt. Was heißt das jetzt für unser Thema Nachhaltigkeit? Wir sehen hier wieder das Gleiche, was wir in der Schöpfung gesehen haben. Alles, was existiert, ist unglaublich wertvoll, weil es auf seine Art und Weise Gott als Schöpfer verherrlicht. Und wir können diese Symphonie zum Klingen bringen oder am Klingen erhalten, indem wir Räume schaffen, wo die Schöpfung sein kann, wo sie atmen kann und wo sie leben kann. Und da, wo wir sie sinnlos zerstören und ausbeuten und ignorieren, da verhindern wir letztlich Anbetung Gottes. Da verhindern wir letztlich Anbetung Gottes. Krasser Gedanke in den Psalmen. Kommen wir noch zu einem letzten Punkt in unserem Überflug. Und das ist, Gott erneuert die Schöpfung. Die Bibel sagt auch an mehreren Stellen, dass die Welt nicht mehr ihre ursprüngliche Schönheit entspricht, dass sie durchzogen ist von Zerbruch, von Zerfall, von Tod, von Elend. Im Römerbrief Kapitel 8 schreibt Paulus, die Schöpfung ächzt und stöhnt, sie liegt in Geburtswehen und sie wartet darauf, erneuert zu werden. Ganz spannende Beschreibung. Und dann sehen wir, dass Gott an verschiedenen Stellen verspricht, dass er alles, was existiert, die gesamte Schöpfung eines Tages neu macht. Dass er sie neu aufblühen lassen wird, dass er alles heil machen wird, was zerbrochen ist, und alles reparieren wird, was kaputt gegangen ist. Und wir sehen das in den Anfängen der Evangelien. Als Jesus in Israel gewirkt und gepredigt hat, hat er oft betont, mit mir kommt das Reich Gottes nahe. Und das bedeutet nichts anderes, als mit mir beginnt Gott als König über diese Welt zu herrschen. Er fängt an, sein Reich aufzubauen. Und dann sehen wir im Leben von Jesus so kleine Ausschnitte davon. Wie so kleine Fenster in die Zukunft, wie das aussehen wird, wenn dieser König sein Reich aufbaut. Und was sehen wir da? Wir sehen, wie Jesus Kranke heilt. Er macht Lahme gehend, Blinde sehend und Taube hörend. Das heißt, er stellt körperliche Integrität wieder her. Er erneuert und macht heil. Jesus stillt den bedrohlichen Sturm auf dem See. Er bringt die Naturgewalten, von denen große Gefahr ausgeht, zur Ruhe. Jesus macht 5000 Menschen in einer Gegend satt, die absolut öde ist, wo die Natur nicht in der Lage ist, den Menschen zu versorgen. Jesus macht satt. Und das sind jetzt nur winzig kleine Ausschnitte, bei denen wir sehen, wenn dieser König sein Reich aufrichtet, dann wird alles heil. Dann wird jede Gefahr beendet. Dann wird alles erneuert. Dann wird maximales Leben möglich. Und jetzt gibt es noch mehrere Stellen in der Bibel, in denen in interessanten Bildern beschrieben wird, wie das aussieht, wenn dieser König alles neu macht. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle in Jesaja, die sagt, wenn der König kommt, dann wird die Wüste aufblühen. Es werden Wasserbäche quellen, Bäume werden sprießen und Frucht bringen. Es wird Leben sein in der Wüste. Was verdorrt und tot und einöde war, das blüht auf. Jesaja 35, lest mal den Text, super spannend. Oder Jesaja 11, auch verbunden mit dem Kommen des Königs. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein. Der Panther wird neben dem Ziegenböckchen liegen. Gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf und ein kleiner Junge kann sie hüten. Es sind natürlich Bilder und Metaphern, poetische Texte, ganz klar. Aber es sind quasi ökologische Utopien, wo alles, was zerbrochen ist, in dieser Welt wieder neu aufblüht. Ja, auch hier mit dem Panda und Löwen und dem Knaben, alles, was an Gefahr und an Tod da ist, es ist Vergangenheit. Das Leben blüht auf, die Schöpfung blüht auf, alles wird neu. Das ist das Bild der neuen Schöpfung. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er anfängt, sie zu erneuern. Und damit haben wir jetzt das große Gesamtbild und den großen Bogen. Wir sehen eine Schöpfung und wir sehen eine erneuerte Schöpfung und wir befinden uns irgendwie dazwischen. Wir sehen, die Welt ist in Gottes Augen unglaublich wertvoll. Es ist seine Welt. Und wir sind berufen, diese Welt zu gestalten auf eine Art und Weise, dass alles blüht und Raum hat. Wir sind eingeladen, Teil einer Gemeinschaft der Anbetung zu sein und die Schöpfung in diesem Lob Gottes zu bewahren. Und wir haben diese Vorausschau auf die erneuerte Schöpfung, wie Gott alles erneuern und reparieren und heil machen wird. Und ich meine, dass damit diese Einladung und Herausforderung im Raum steht, wenn wir das wirklich glauben, wenn wir an diese Gesamtschau glauben, auch jetzt schon davon etwas auszudrücken. Wie können wir uns jetzt schon für ökologische Erneuerung einsetzen? Wie können wir jetzt schon anderen Menschen zeigen, dass Gott das gesamte Universum und damit auch sie liebt und eines Tages alles erneuern wird? Ich glaube, wir haben in diesem großen Bogen ein unglaublich starkes Fundament und einen unglaublich starken Auftrag, uns für Nachhaltigkeit einzusetzen. Weil wir dadurch das lieben, was Gott liebt und uns an dem erfreuen, woran er sich erfreut. Und vielleicht denkt jetzt manch an, okay, klingt vernünftig, aber wie fange ich an? Ist ja ganz schön ein großes Bild, ist auch nett, so ein großes Bild zu haben, aber was bedeutet das konkret? Ich denke, ein erster Schritt ist, sich bewusst zu machen, wo lebe ich mit meinem Lebensstil eigentlich an diesem Auftrag vorbei? Wo lebe ich mit meinem Lebensstil eigentlich an diesem Auftrag vorbei? Das ist eine super harte Frage. Und wenn ihr das wisst, dann nehmt euch einen Bereich eures Lebens und fangt mit einer Sache an. Wenn ihr versucht, gleich alles zu ändern, ab heute wird alles auf Nachhaltigkeit umgestellt, das wird nicht funktionieren. Nehmt euch eine Sache, die ihr mal ausprobiert. Und ich glaube, gute Anfangspunkte können Plastik, Lebensmittel oder Fortbewegung sein. Bei Plastik, sammelt mal euren Plastikmüll und schaut, wie viel Plastikmüll produziere ich eigentlich. Wir sind vor kurzem echt erschrocken, wie viel Plastikmüll bei uns im gelben Sack steckt. Ja, wir konnten mal nach dem Urlaub nicht leeren und das Auto kam ein paar Wochen später. Meine Herren, kommt da was zusammen. Wie könnte das weniger werden? Nicht, wie kann das alles weg sein, sondern wie können das weniger werden? Oder Lebensmittel. Welche Lebensmittel kauft ihr? Wie viel Fleisch esst ihr? Wo kommen eure Lebensmittel her? Müssen die alle erst 1000 Kilometer reisen oder sind das vielleicht auch regionale oder saisonale Produkte? Oder eben Fortbewegungen. Ja? Wie bewegt ihr euch? Wie könnte das vielleicht auch ein Tick schonender sein? Da müssen 1 bis 2 Kilometer wirklich mit dem Auto gefahren werden. Punkt, Punkt, Punkt. Ich will gar nicht viel mehr dazu sagen. Es gibt wirklich so viele Blogs und viele guten Tipps, wie man da anfangen kann. Ich will euch ermutigen, an einem Punkt mal anzusetzen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Keine Sorge, jetzt wird es kürzer. Der Kampf um unser Herz. Auch die PowerPoints werden kürzer. Ich habe es nicht geschafft, die noch aufzufüllen. Wollte Plastikfolien sparen. Nee, Spaß. Ich könnte die Predigt jetzt hier beenden. Ich habe euch gesagt, die Welt ist wertvoll und wir sollen uns für diese Welt einsetzen. Ich habe euch ermutigt, loszulegen, an einem Punkt anzufangen. Und ich hoffe auch, wir legen los und wir machen weiter. Aber eine Sache, die wir super schnell merken, wenn wir dieses Thema ernst nehmen, wir werden merken, dass das Thema etwas mit unserem Inneren zu tun hat. Mit unserem Herzen, mit unseren tiefsten Motivationen. Wir werden zwei Dinge spüren, die auch ich immer wieder spüre, wenn es um dieses Thema geht. Und das eine ist, wir werden merken, es ist gar nicht so leicht. Es ist überhaupt nicht leicht, nachhaltig zu leben. Weil wir nicht so gerne auf Dinge verzichten, die uns wichtig sind. Und weil es uns unheimlich schwer fällt, uns nicht um uns selbst und um unseren manchmal auch Luxus zu drehen. Wir wollen nicht so gerne weniger Fleisch essen oder weniger Klamotten kaufen oder weniger dieses oder jenes tun oder mehr Geld für nachhaltigere Produkte ausgeben. oder öfter das Auto stehen lassen. Das wollen wir nicht so gerne. Also ich zumindest nicht. Vielleicht geht es euch anders. Weil wir fühlen uns dann eingeschränkt und wir haben den Eindruck, das gute Leben zu verpassen. Das gute Leben zu verpassen. Wenn ich da verzichten soll, dann kann ich meine Vision des guten Lebens nicht mehr erfüllen. Und es kommt zu einem Kampf in unserem Innern, zu dieser Frage, was ist mir wirklich wichtig? Und was braucht es für ein gutes, glückliches Leben? Das ist schon eine Zerrissenheit in unserem Herzen. Und wir werden in 2 Wochen an diesem Punkt nochmal tiefer einsteigen, was da so in uns passiert. Mehr möchte ich heute gar nicht dazu sagen. Das ist die eine Sache, die wir spüren. Und die andere Sache, die sehr, sehr schnell passiert, es entsteht Druck. Ein Druck der Nachhaltigkeit. Ein Druck, gut genug zu sein, nachhaltig genug zu sein, zu den Guten zu gehören. Etwas, was momentan auch sehr stark passiert durch die Medien, durch die Art, wie wir über dieses Thema reden und nachdenken. Vielleicht kennt ihr diesen Druck. Auch wenn ihr euch länger schon mit dem Thema beschäftigt, vielleicht Dokus geschaut habt, mit Leuten unterwegs seid, mit denen das Thema auch wichtig ist. Stephen Esmer, Professor für Philosophie am Columbia College Chicago, hat einen sehr interessanten Artikel geschrieben. Der heißt Green Guilt. Green Guilt. Grünes Schuldgefühl oder das grüne schlechte Gewissen. Interessanterweise hat er das schon 2010 geschrieben, jetzt nicht erst in der Debatte. Und Esmer sagt in diesem Artikel, die ökologische Bewegung ist heute für unsere säkulare Welt, die nicht mehr an Gott glaubt, ein hervorragendes Tool, um das schlechte Gewissen zu beruhigen. Er sagt, wir alle kennen das Gefühl von Schuld, egal ob religiös oder nicht, und wir alle müssen irgendwie mit dem Gefühl des schlechten Gewissens umgehen. Und er sagt dann, die ökologische Bewegung kommt da als Ersatzreligion gerade recht. Und dann beschreibt er etwas sarkastisch und überspitzt, aber auch irgendwie auf den Punkt, wie so ein Druck entsteht, der fast schon religiös wird. Er sagt, die Rede dieser ökologischen Bewegung erinnert ihn an religiöse Predigt. Das Ende der Welt ist nahe, kehrt um von euren bösen Wegen und wandelt im Licht der Nachhaltigkeit. Sie sagt, ihr alle seid Sünde, ihr seid schlecht für diese Welt. Die menschliche Spezies ist das Schlimmste, was diesem Planeten passiert ist. Aber es gibt eine Art und Weise, erlöst zu werden. Ein Weg, wie ihr wissen könnt, dass ihr zu den Guten gehört, dass ihr die Gerechten seid und nicht die Sünde, dass ihr Teil der Medizin des Planeten seid und nicht mehr die Krankheit. Und das ist, wenn ihr nachhaltig genug lebt. Oder zumindest nachhaltiger als andere. Dann gehört ihr zu den Guten. Dann seid ihr in Ordnung. Dann könnt ihr euch gut fühlen. Und damit sagt erstmal, wird das Thema Nachhaltigkeit sehr schnell zur Alternativreligion. Und er beschreibt es dann noch anhand von einem Beispiel. Vielleicht kennt das auch der ein oder andere. Er war auf einer Party, stand mit ein paar Studenten zusammen und eine Person hat im Gespräch beiläufig erwähnt, dass sie das mit dem Recyceln viel zu anstrengend findet und eigentlich auch gar nicht so richtig macht. Und er beschreibt dann diesen Moment, als wäre die Zeit stehen geblieben, alle Köpfe im Raum drehen sich um und dann geht so die religiöse Verurteilung los. Man hat einen Abtrünnigen in der treuen Herde der grünen Schäfchen ausfindig gemacht. Und natürlich beschreibt er das überspitzt. Aber ich glaube, erstmal trifft ziemlich genau den Punkt, dieser Druck, den man bei diesem Thema so schnell zu verspüren bekommt. Und ich denke, eine ganze Reihe von Leuten hat keine Lust mehr auf dieses Thema Nachhaltigkeit, weil sie keinen Bock auf diesen Druck und diese Selbstgerechtigkeit haben, die da oft mitkommt. Übrigens derselbe Grund, warum Leute auch keinen Bock auf Kirche und Gemeinde haben, weil sie sehr sensibel sind, was Druck und Selbstgerechtigkeit angeht. Das ist aber nicht unser Thema heute. Nachhaltigkeit als neue Art und Weise, sich zu rechtfertigen, zu wissen, dass man zu den Guten gehört. Und oft verbunden mit einer Überheblichkeit Leuten gegenüber, die das nicht so machen. So beschreibt es Esmer und auch in letzter Zeit ziemlich viele andere Autoren. Das ist dieser Kampf um unser Herz. Es will uns reinziehen in dieses, du musst dich rechtfertigen, du musst gut genug sein. Und damit will ich noch zum letzten wichtigen Gedanken kommen, Jesus und Ökologie. Jesus und Ökologie. Wie könnten wir diese Welt lieben und wertschätzen? Anfangen, nachhaltiger zu leben, aber nicht in diesen Rechtfertigungsdruck reinfallen. nicht in dieses Ich bin genug, wenn. Oder ich bin besser als die anderen, weil. Wie könnten wir uns für diese Welt aus einer Freude und aus einer Gelassenheit heraus einsetzen? Ich glaube, wir können es tun, wenn Jesus im Zentrum steht. Und das ist dieser zweite Text, den Johannes vorgelesen hat, aus dem Kolosserbrief. Ich lese noch mal ein paar Verse vor. Das ganze Universum wurde durch Jesus geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Was macht Paulus hier? Er gibt eine Mini-Zusammenfassung von dieser biblischen Sicht, die wir zuerst im ersten Punkt angeschaut haben. Er sagt, alles, was besteht, wurde durch Jesus geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Die ganze Schöpfung hat Jesus im Fokus. Sie betet ihn an. Und dann in den Versen vorher, er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Das heißt, Paulus schaut auf diese Welt und sagt, alles, was besteht und alles, was sein wird, es hat sein Zentrum und seinen Anfang in Jesus Christus. Und dann schreibt er noch, dass dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, er Frieden schafft und das ganze Universum mit sich versöhnt. Das ganze Universum. Und das ist wieder dieser Reich Gottes Gedanke, dass durch das, was Jesus getan hat, alles aufblühen wird. Alles neu, alles heil, alles gut wird. Und dann sagt Paulus, auch ihr seid darin eingeschlossen. Leute, es geht nicht nur um euch. Es geht nicht nur um euch. Ihr seid darin eingeschlossen. Das gilt auch für mich. Ich bin nur eingeschlossen. Das heißt, der, der diese Welt liebt und in Jesus alles neu macht, will auch dich neu machen. Er, der alles heil macht, will auch dich heil machen. Der, der alles mit Gott versöhnt, will auch dich mit Gott versöhnen. Und damit meint er, dass diese zerbrochene Beziehung, die zwischen uns und Gott bestand, weil wir Gott nicht wollten, weil wir meinten, allein klarzukommen, weil wir dachten, diese Welt ohne ihn gestalten zu können. Diese kaputte Beziehung hat Jesus Christus überwunden und er hat uns mit Gott versöhnt. Wir stehen in einer neuen Beziehung. Gott begegnet uns nicht mit Druck oder mit Verurteilung, sondern mit Wertschätzung und mit Liebe. Er sagt uns, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich habe große Wertschätzung für dich und du bist Teil meiner Freude. Und damit sind wir bei der allerletzten Frage für heute. Was heißt das jetzt für das Thema Nachhaltigkeit? Ganz einfach, ihr müsst euch nicht mehr durch eure Leistungen, durch eure Leistungen erarbeiten, dass ihr gut genug seid. Euch rechtfertigen. Ihr müsst euch nicht mehr durch eure Leistung dieses Urteil über euer Leben verdienen. Ja, du bist gut genug, du gehörst zu den Guten. Weil Gott, der Herrscher des Universums, über euch spricht, du bist gut genug. Du bist gut genug für mich und ich liebe dich mit all dem, was du bist, mit all dem, was ich habe. Du bist mir wertvoll. Du bist gut genug. Das ist mein Stempel über deinem Leben. Wir müssen uns nicht mehr abmühen, uns irgendetwas zu verdienen. Nur damit wir wissen, dass wir gut genug sind und um dieses schlechte Gewissen, was jeder von uns kennt, irgendwie zu beruhigen. Sondern wir dürfen wissen, Gott liebt uns. Gott hat uns angenommen und hat höchste Wertschätzung für uns. Und es befreit uns von jeglichem Leistungsdruck, uns selbst zu beweisen. Auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Und das, Leute, befreit uns gleichzeitig zu einer wahren Nachhaltigkeit. Denn wenn meine Motivation zu einem nachhaltigen Leben ist, dass ich mich rechtfertige, dass ich weiß, dass ich gut genug bin oder zumindest besser als andere, die viel mehr Plastikmüll haben als ich, dann ist es letztlich eine absolut selbstbezogene Motivation. Es geht uns dann nicht um den Planeten, nicht um die anderen, nicht um die nächste Generation, sondern es geht uns nur um uns selbst. Dass wir gut dastehen, dass wir ein gutes Gefühl haben, dass wir wissen, wir haben was Gutes getan. Aber wenn wir befreit davon sind, wenn es nicht mehr darum gehen muss. Befreit von diesem Leistungsdruck. Dann sind wir befreit, nachhaltig zu leben. Nicht aus Druck, nicht aus einer selbstbezogenen Motivation, sondern aus Liebe. Dann wird Nachhaltigkeit zur Anbetung. Dann wird Nachhaltigkeit zur Anbetung. Was meine ich damit? Klingt ja absurd. Wenn ich mich in bestimmten Punkten meines Lebens entscheide, hier mache ich das anders oder hier mache ich das so, weil es besser für diese Welt und für meine Mitmenschen ist, dann ist es ein Akt der Anbetung. Weil in diesem Moment sage ich, Gott, du liebst diese Welt ist sehr wichtig und ich liebe dich, weil du mich liebst und mich angenommen hast und mir soll wichtig sein, was dir wichtig ist und ich will mich freuen an dem, woran du dich freust. Ich will das bewahren, was du neu machst und ich will das neu machen, was du eines Tages perfekt machst. Und deshalb nehme ich nicht die Plastiktüte. Deshalb lasse ich das Auto mal stehen. Deshalb setze ich mich für die Forschung von neuen Möglichkeiten ein. Oder deshalb repariere ich das Alte, anstatt es direkt wegzuwerfen. Was auch immer. Dann ist es ein Akt der Anbetung. Dann ist das ein Akt der Anbetung. Es klingt absurd, aber auf eine Plastiktüte zu verzichten, kann zu einer Lobpreiszeit werden. Wir packen Lobpreiszeit immer nur in das, was hier passiert. Das tun wir jetzt auch gleich. Wir singen noch 3 Lieder. Aber das ist nur ein Miniteil von der Anbetung, die möglich ist. Und ich glaube, je mehr wir begreifen, dass wir in Jesus Christus gerechtfertigt sind, desto mehr können wir diese Welt und unsere Mitmenschen lieben. Nachhaltig leben aus Liebe zu Gott und seiner Welt und aus Liebe zur nächsten Generation. Nicht mehr aus Angst vor irgendeinem Weltuntergang oder aus dem Druck, uns selbst rechtfertigen zu müssen oder um uns gut zu fühlen, sondern aus Liebe und aus Anbetung. Soweit mal eine erste Predigt zum Thema Nachhaltigkeit und christlicher Glaube. Amen.